wollen ein letztes Mal vorerst in das Buch Ruth gehen. Ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir sind also Kapitel für Kapitel durch das Buch Ruth gegangen. Dieses kurze Buch im Alten Testament, wo es darum geht, ja, wie Gott in einer gottlosen Zeit, wo sein eigenes Volk sich immer wieder Götzen zugewandt hat, wie da Gott einen treuen Überrest bewahrt hat. Und durch diese, ja, durch diese gläubigen Menschen hat er dann auch seinen König David später den Israeliten geschenkt. Und das war für uns vor allem ein Anlass zu sehen, wie Gott wirkt auf verborgene Weise in einer gottlosen Zeit. Und jetzt sind wir nochmal zurückgegangen in das Buch Ruth und wollen uns zum einen Boas als ein Vorbild für Männer ansehen. Das haben wir letztes Mal gemacht. Und heute dann das Gegenstück, schauen wir auf die vorbildliche Frau, die gottesfürchtige Frau. Und das ist unser Ziel für heute. Lass uns noch den Herrn um Hilfe bitten, denn nichts geschieht, ohne dass er es tut. Vater im Himmel, danke für deinen Sohn Jesus Christus. Er hat den höchsten Namen auf dieser Erde und auch im Himmel. Niemand hat sich so erniedrigt wie er. Niemand hat Sünder mit dir versöhnt, als nur er durch seinen Tod am Kreuz. Und wir sind die Nutznießer, wir sind die Begnadigten und wir sind auch die Verkündiger, die sagen, dass heute der Weg frei ist zu dir, Vater im Himmel. Und so hängt auch alles an deiner Erlösung. Ob wir als Männer und Frauen vorbildlich sind, das hängt daran, ob du unser Herz veränderst, neu machst und uns die Wiedergeburt schenkst. Und darum bitte ich um dein erneuerndes Werk, um dein Eingreifen, deine Gnade, wenn wir auf dein Wort hören und wenn wir uns auch so ein wunderbares Thema ansehen, nämlich deine herrliche Schöpfung der Frau. Bitte segne uns durch dein Wort. Amen. Kennt ihr den wertvollsten Edelstein der Welt? Ich habe mich da selbst informieren müssen, und zwar ist das der sogenannte Pink Star, wenn wir nach dem tatsächlichen Kaufpreis gehen, was jemand also dafür bezahlt hat. Der Pink Star ist ein leuchtend pinker Diamant, wie der Name schon sagt, und er wurde in Südafrika gefunden. Und dann mehr als ein Jahr, so 1,5 Jahre lang, hat man danach daran geschliffen, um ihn dann in diese Form zu bringen. Und so wiegt er jetzt noch etwa so viel wie eine 2-Euro-Münze und ein 5-Cent-Stück. Das ist also das Gewicht, aber der tatsächliche Kaufpreis lag bei 71,2 Millionen Dollar. 71,2 Millionen Dollar. Und das, was für ein Wert für einen einzelnen Edelstein, ja, von knapp 12 Gramm. Nun, was ist das für ein Wert? Ich habe mal umgerechnet, das müssten locker, kann man sich locker 250 Porsches von kaufen oder 1400 der besten Rennpferde. Aber jetzt frage ich euch, was ist weit kostbarer als dieser Edelstein? Und Gott sagt es uns in seinem Wort in Sprüche 31, Vers 10. Dort heißt es, eine tugendhafte Frau, wer findet sie? Sie ist weit mehr, wer mehrt? Sie ist weit mehr wert als die kostbarsten Perlen. Nun, die Sprüche Salomos, die enden mit einem Gedicht, ein Gedicht über die tugendhafte Frau. Und das ist passend auch für dieses Buch der Sprüche, das sich ja an die jungen Männer richtet. Salomo an seine Söhne sagt immer wieder, mein Sohn, hör auf mich. Und so endet er damit und zeigt seinen Söhnen, nach welcher Frau sie Ausschau halten müssen. Eine tugendhafte Frau. Und diese tugendhafte Frau, da gibt es ein Problem, und zwar die Frage, wer findet sie? Sie ist nämlich nicht leicht zu finden, sie ist ebenso selten wie ein Edelstein. da sie ja auch nicht viel Aufsehen macht. Sie ist nicht überall sichtbar auf Instagram und YouTube. Sie macht nicht viel Aufsehen, sie ist nicht im Rampenlicht. Sie macht kein großes Marketing für sich. Und wir könnten denken, diese tugendhafte Frau, wie sie so märchenhaft beschrieben wird in Sprüche 31, die ist vielleicht nur eine Wunschvorstellung. Die gibt es gar nicht. Nun, der Jude, der muss einfach nur weiter seine Bibel lesen. Denn ein einziges Mal außerhalb dem Buch der Sprüche kommt diese Bezeichnung tugendhafte Frau noch einmal vor. Und der Jude liest seine Bibel so nach dem Buch der Sprüche 31 folgt welches Buch? Ruth. Und in Ruth Kapitel 3 Vers 11 lesen wir noch einmal diesen Begriff. Ruth ist die tugendhafte Frau. Und das ist die gute Nachricht für heute. Es gibt sie wirklich. Es gibt sie, die tugendhafte Frau. Und wir sehen uns heute an, welche Merkmale sie hat. Man kann auch tugendhafte Frau anders übersetzen mit die vorbildliche Frau, die exzellente Frau. Oder, das müsstet ihr Kinder alle verstehen, die allerbeste Frau. Die allerbeste Frau. Lass uns schauen, wie sie ist. Und liebe Frauen, diese Botschaft soll euch vor Augen stellen, was euch in Gottes Augen wirklich schön macht. Dabei ist es nicht entscheidend, ob ihr verheiratet seid oder nicht. Denn Ruth wird die tugendhafte Frau genannt, als sie eine Witwe ist und keine Kinder hat. Richtet euch darauf aus, für Gott schön zu sein. Ihr Männer, letztes Mal haben wir uns Boas angesehen als den vorbildlichen Mann, wie er Gott glaubt, wie er so denkt wie Gott, wie er hart arbeitet und wie er sich um seine Nächsten sorgt. Und wenn es heute um Ruth geht, dann dürft ihr jetzt nicht weghören. Ihr dürft nicht sagen, okay, jetzt habe ich eine Dreiviertelstunde lang Ruhe, kann ein bisschen Nickerchen machen. Nein. Warum ist diese Botschaft auch für dich als Mann wichtig? Nun, als Ehemänner ist diese Botschaft für uns wichtig, dass wir verstehen, was wir eigentlich an unseren Frauen, unserer eigenen Ehefrau, so wertschätzen sollen. Was sie wirklich wertvoll macht. Und die Frage ist, haben wir überhaupt noch Augen dafür? Oder sind wir schon so blind geworden, dass wir es einfach für selbstverständlich nehmen, und unsere Frauen gar nicht mehr loben, so wie der Mann in Sprüche 31. Und Männer, die ihr euch wünscht zu heiraten, das ist doch die passende Botschaft für euch, um zu sehen, nach welcher Art Frau sollst du Ausschau halten. Habt ihr ein klares Bild eigentlich davon, nach welcher Frau ihr sucht, wenn ihr heiraten wollt? Nun, hier haben wir sie vor uns, die allerbeste Frau, die tugendhafte Frau. Und wir wollen uns jetzt im ganzen Buch Ruth drei Merkmale ansehen. Drei Merkmale der tugendhaften Frau, die sie vor Gott schön macht, die Gott schön findet. Und hier setze ich also voraus, dass wir das Buch kennen. Ich werde also heute nicht wie gewohnt viele Bibeltexte lesen, sondern das voraussetzen und nacherzählen, und ihr kennt die Geschichte, ihr könnt das prüfen. Und wir fangen an mit dem ersten Merkmal der tugendhaften Frau. Sie glaubt Gott mit ganzer Hingabe. Die tugendhafte Frau glaubt Gott mit ganzer Hingabe. Und ihr erinnert euch, wie die Geschichte tragisch beginnt mit Ruth, deren Ehemann stirbt. Ruth ist noch eine junge Frau, ihr Mann ist tot und sie verliert damit nicht nur ihren engsten Mitmenschen, sondern auch ihre Existenz ist bedroht. Sie ist nun ohne Versorger. Naja, aber vielleicht kann sie ihr Schwiegervater versorgen, der ist tot. Vielleicht kann sie ihr Schwager versorgen, der ist auch tot. Und so ist sie allein mit ihrer Schwägerin und ihrer Schwiegermutter. Und die Schwiegermutter hört, dass es im Land Israel wieder zu essen gibt, dass die Hungersnot vorbei ist. Und so macht sich Ruth mit ihrer Schwägerin auf und begleitet die Schwiegermutter Naemi. Sie gehen also ein Stück und als Naemi sich von ihnen trennen will, da wird zum ersten Mal deutlich, dass Ruth diese exzellente Frau ist, die nämlich Gott glaubt und sich auch Gott ganz hingibt. Und dabei erfährt sie harten Widerstand. Es ist nicht so, dass Naemi, die ja eigentlich den Gott Israels kennt, dass Naemi sagt, wunderbar, du hast dich zu Gott bekehrt, das ist doch so schön, lass uns gemeinsam gehen. Nein, Naemi sagt, es gibt nur eine logische Wahl für dich, Ruth. Du gehst zurück nach Moab. Denn in Moab wird Gott dir eine Ehe schenken, sagt sie. Gott schenkt dir eine Ehe in Moab. Und zweitens sagt Naemi in Kapitel 1 und Vers 13, denn mir ergeht es noch viel bitterer als euch, weil die Hand des Herrn gegen mich ausgestreckt ist. Naemi sagt, Gott hat mich im Visier, Gott greift mich an. Und es wird für euch wirklich noch viel schwerer, wenn ihr mitgeht mit mir, weil dann kommt ihr auch in die Schusslinie Gottes. Gott wird euch genauso angreifen. Und so wäre es nur das Logischste, wenn Ruth wieder zurückgeht. Aber sie macht es nicht. Ihre Schlussfolgerung ist genau entgegengesetzt. Sie sagt, weil Gott Jahweh, der wahre Gott ist, deswegen gehe ich mit dir. Und anders als bei Boas erfahren wir Ruths Theologie nicht vorrangig aus ihren Worten, sondern aus ihren Taten. Nur ein einziges Mal spricht Ruth über Gott. Lasst uns diesen Vers jetzt gemeinsam anschauen. In Ruth, im Buch Ruth, Kapitel 1 und Vers 16. Ganz am Ende, 5 Worte. Dein Gott ist mein Gott. Das sagt Ruth über Gott. Und mehr erfahren wir nicht aus ihren Worten über ihren Glauben an Gott. Und deswegen habe ich mich mal auf die Suche begeben, wo in der Bibel finden wir denn, dass jemand sagt, mein Gott. Da bin ich fündig geworden, zum Beispiel bei Jakob. Jakob in 1. Mose 28, er ist auf der Flucht vor seinem Bruder Esau. Der wollte ihn bekanntlich rächen und töten. Und da lesen wir in 1. Mose 28, Vers 20, dass Jakob ein Gelübde, ein Versprechen macht. Und er sagt, wenn Gott mit mir sein und mich behüten wird auf dem Weg, den ich gehe und mir Brot zu essen geben wird und Kleider anzuziehen und mich wieder mit Frieden heim zu meinem Vater bringt, so soll Jahweh mein Gott sein. Jetzt vergleicht mal Ruth mit Jakob. Jakob sagt, ich habe diese Bedingungen, ich will bewahrt werden, ich will in Frieden heimkommen, ich will zu essen haben, ich will all das haben und dann bist du mein Gott. Was sagt Ruth? Dein Gott ist mein Gott. Keine Bedingung. Oder Mose sagt von Jahwe, er ist mein Gott. Mose hat erlebt, wie Gott zu ihm spricht und Wunder tut. Kaleb in Josua 14, Vers 8 sagt, ich folgte Jahwe, meinem Gott, ganz nach. Kaleb hat erlebt, wie Gott eine Weltmacht besiegt hat, die Ägypter. Er hat erlebt, wie das Volk Israel die Kanaaniter besiegt hat. Was hat Ruth erlebt? Wie ihr Mann stirbt, wie ihr Schwager stirbt, wie ihre Schwiegermutter sagt, Gott bringt Übel in mein Leben und du solltest dich von mir fernhalten. Ruth entscheidet sich klar, Jahwe ist mein Gott. Und ihre Entscheidung drückt aus, dass sie nicht auf falsche Wahrheiten über Gott hört. Wisst ihr, das erleben wir auch, dass Menschen uns falsche Dinge über Gott sagen. Die Frage ist, glauben wir dem? Naemi hat falsch über Gott gesprochen. Sie hat gesagt, Gott ist es, der mich bitter macht. Gott ist es, der Böses in mein Leben bringt, weil er mich angreift. Naemi sieht in Gott die Ursache ihres Übels. Und Ruth? Ruth hört das alles, aber sie bleibt trotzdem Naemi treu. Würde sie wirklich glauben, dass Gott Naemi angreift, würde sie dann mit ihr gehen? Das steht jetzt nicht in der Bibel, aber das frage ich mich einfach. Würde sie zu Naemi halten, wenn sie glaubt, dass Gott all dieses Übel, dass Gott nur das Übel verursacht und nur Übles im Sinn hat? Dass überhaupt Übles im Sinn hat? Dass überhaupt böse ist? Würde sie dann mit Naemi mitgehen? Nun, wir haben die Wahrheit, was sie über Gott denkt, nämlich Boas zeigt uns, dass Ruth das richtige Bild von Gott hatte. Schaut mal in Kapitel 2, Vers 12. In Ruth 2, Vers 12 sehen wir, dass Boas erkennt, dass Ruth das richtige Gottesbild hat. Das ist da, wo Ruth Boas zum ersten Mal trifft auf seinem Feld und freundlich behandelt wird. Und dann spricht Boas diese Worte. Er sagt, Jahwe vergelte dir deine Tat und dir werde voller Lohn zuteil von Jahwe, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln. Das ist dieses Bild, wie Gott wie ein Adler ist, der seine Jungen unter die Flügel nimmt, ja, der sogar das Unmögliche tut und sie trägt, während er fliegt. Das kann kein physischer Adler in dieser Welt tun, aber über Gott wird es gesagt. Ruth ist eine Fremde. Sie kommt aus einem Volk der Götzendiener. Ruth ist keine heilige Frau, sie ist eine Sünderin. Sie ist verloren. Sie hat Gottes Gesetz gebrochen, auch wenn sie es nicht von Kind auf kannte, aber sie hat es in ihrem Herzen. So wie jeder Mensch im Gewissen weiß, dass es Gut und Böse gibt und dagegen handelt. Sie ist verloren. Sie verdient Gottes Strafe. Aber sie kommt zu diesem Gott. Sie will mit Naemi mitgehen, weil sie diesen Gott liebt und mit diesem Gott zusammen sein will. Sie glaubt, dass Gott Sünder wie sie annimmt. Jetzt überlegt mal, ist das nicht eine Wahrheit, die sich nicht geändert hat? Die finden wir in der ganzen Bibel. Gott nimmt Sünder an. Dieser Gott, der dreieine Gott, der alle Dinge geschaffen hat, wie wir heute gelesen haben. Dieser Gott, dem wir verantwortlich sind, ihm zu gehorchen. Denn wir sind unter seinen guten Geboten. Von Geburt an, sagt die Bibel, verehren wir etwas Geschaffenes. Wir verehren nicht den Schöpfer, den wir nicht sehen, sondern wir verehren irgendetwas, was er geschaffen hat. Wir verehren tatsächliche Dinge, zum Beispiel heutzutage Technik. Technik kann immer mehr und so steigt auch das Vertrauen in Technik. Und wir verehren das als Menschen, als sündige Menschen. Oder wir verehren unsere eigene Vorstellung von Gott. Unsere Vorstellung, wie er ist. Dass er der Gott ist, der Gott aller Religionen. Und ja, jeder glaubt doch an ihn und er kann überhaupt nicht böse sein, er kann nicht strafen. Er ist nur der liebende Gott. Das ist erst ein Götze. Oder der Gott, dem wir gefallen können durch unsere Anstrengung. Und wir können bei ihm etwas verdienen. Ist auch ein Götze. Oder wir verehren einfach uns selbst. Ja? Wir drehen uns um uns selbst. Wie wir aussehen. Wie kräftig wir sind. Was wir verdienen. Was wir leisten können. Wen wir besiegen können in Spielen. Es geht uns um uns selbst. Und das, sagt die Bibel, ist Götzendienst. Und so war auch Ruth. Sie hat auch Gottes Gebote gebrochen, so wie wir. Und wir haben mit ihr die gerechte Strafe für unsere Schuld verdient. Die gerechte Strafe, die ewige Verdammnis, das ewige Feuer. Das ist gerecht. Das ist nicht ungerecht, sondern das ist, was meine Schuld verdient von einem heiligen Gott. Und keiner kann sich freikaufen. Aber vor 2000 Jahren kam Gott, Gottes Sohn, selbst auf die Erde. Er wurde Mensch, so wie du und ich, aber ohne Sünde. Er erfüllte allen Willen Gottes. Und das, um dann unschuldig ans Kreuz zu gehen. Ja, dort am Kreuz von Golgatha, da hat Gott ihn stellvertretend bestraft für Sünder wie Ruth und wie mich und wie dich. Und seine Auferstehung am dritten Tag und seine Erhöhung in den Himmel zeigt, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Und jeder, der sich von der Sünde abwendet und sich ihm im Glauben zuwendet, der wird errettet. Der ist mit Gott versöhnt. Der hat bei ihm Zuflucht und kommt nie mehr ins Gericht. Und so sehen wir die frohe Botschaft auch hier in dem Buch Ruth. Ruth hat keinen anderen Anlass, zu Gott zu kommen, als dass Gott gnädig ist. Dass Gott Sünder annimmt. Und so gibt sie sich im Glauben ihm ganz hin. Das ist die Frage an dich. Besonders an euch Frauen und auch an euch Mädchen. Wem bist du hingegeben? Vielleicht eine schwierige Frage. Aber ich sage es mal mit einem Bild. Kennt ihr das, dass ihr vor etwas Angst hattet? Vielleicht hattet ihr mal Angst davor zu rutschen, ja, bevor ihr das erste Mal gerutscht seid. Oder ihr könnt euch das vorstellen, so ein junges Mädchen, so ein bisschen ängstlich und sitzt oben auf der Rutsche und hält sich fest, so wie ich jetzt hier an der Kanzel, hält sich an der Wand fest und will nicht loslassen. Man weiß, ja, wenn ich jetzt loslasse, dann geht es runter. Gibt es keinen Zurück mehr. Und so ist es auch mit dieser Hingabe, mit diesem Glauben an Gott. Ich gebe mich ganz hin, ich rutsche. Ich vertraue ihm mein Leben an, weil er Gott ist. Ihr Lieben, fragt euch mal, warum glaubst du, vertraust du Gott? Gibt es da ein Wenn? Ich vertraue Gott, ja, wenn. Wenn er mir früher oder später diesen Wunsch erfüllt. Ja, ich vertraue ihm, wenn er nur nicht dieses Schlimme in mein Leben bringt. Für Ruth gab es das nicht. Sie sagt, dein Gott ist mein Gott. Fertig. Sie gibt sich im Glauben ganz hin und das ist das erste und grundlegende Merkmal einer tugendhaften Frau. Aber dieses Vertrauen bleibt nicht theoretisch. Das sehen wir im zweiten Merkmal. Sie lebt dafür, selbstlos zu dienen. Zweitens, die allerbeste Frau lebt dafür, selbstlos zu dienen. Als Ruth ihren Glauben an Gott bekennt, da entschließt sie sich, jetzt ihrer Schwiegermutter mit ihrem ganzen Leben zu dienen. Und mit einem Schwur macht sie auch diesen Entschluss unwiderruflich. Sie sagt, Jahwe, füge mir dies oder jenes hinzu. Das ist eine Ausdrucksweise, wo man das gar nicht in den Mund nehmen will, was alles passieren könnte. Sie sagt, wenn ich das nicht halte, dann wird Gott mich ganz schlimm behandeln. Damit zeigt sie, sie lebt dafür, jetzt ihrer Schwiegermutter selbstlos zu dienen. Was Gott anwidert, was Gott hasst, was er eklig findet, ist die ständige Beschäftigung mit sich selbst. Hört mal auf Jesaja 3, Abvers 16. Und Jahwe sprach, weil die Töchter Zions stolz geworden sind und mit emporgerecktem Hals einhergehen und herausfordernde Blicke werfen, weil sie trippelnd einherstolzieren und mit ihren Fußspangen klirren. Deshalb wird der Herr den Scheitel der Töchter Zions kahl machen und Jahwe wird ihre Scham entblößen. Und dann wird in diesem Kapitel noch weiter gesprochen, aufgezählt, was sie alles hatten. Fußspangen, Stirnbänder, Halbmonde, Ohrgehänge, Armspangen, Schleier, Kopfbünde, Schrittfesseln, Gürtel, Riechfläschchen, Amulette, Fingerringe, Nasenringe, Festkleider und Mäntel, Überwürfe und Täschchen. Alles drehte sich um sie selbst und wie sie aussahen und wen sie darstellten. Kommt euch das bekannt vor in dieser Welt? Nun, das ist, was Gott hasst. Aber Gott sagt nicht nur, ich hasse das, sondern Gott sagt, ich rette dich. Gottes Rettung in Christus befreit uns von uns selbst. Befreit uns davon, dass wir etwas darstellen müssen vor anderen. Schaut mal in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 9 und 10. Da steht, ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken. Nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke. Wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Und Ruth macht genau das vor. Sie schmückt sich mit guten Werken. Und ihr gutes Werk ist, dass sie sich ihrer Schwiegermutter hingibt, als ja, sagt, mein Leben ist jetzt an deiner Seite. Das ist ja mehr als eine temporäre Freundschaft. Schaut mal in Kapitel 1, Vers 16. In Ruth 1, Vers 16 sagt sie, denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Vers 17, wo du stirbst, da sterbe ich auch. Und dort will ich begraben werden. Naomi bestimmt jetzt ihren Wohnort, ihren Schlafort, ihren Friedhof. Wir fragen uns, ist das nicht irgendwie übertrieben? Ist das nicht sinnlos? So, ist das vielleicht, will sie die Heldin spielen? Nein, das ist überhaupt nicht sinnlos. Das ist genau das, was Naomi brauchte, denn sie war mittellos. Sie war eine ältere Frau, ohne Mittel. Und jetzt sagt Ruth, ich bin an deiner Seite und ich bin da, um dir zu dienen. Und dieser Dienst ist völlig selbstlos, daher kommt auch der Titel für dieses Merkmal, weil Naomi kann ihr nichts bieten. Naomi hat nichts für sie. Im Gegenteil, Naomi macht ihr das Leben schwer, denn sie ist eine bittere Frau. Sie lässt sich umbenennen von Naomi, die Liebenswerte, in Mara, die Bittere. Und ihr wisst, es ist schwer, bittere Menschen zu lieben. Es ist schwer, bittere Menschen zu lieben. Und Ruth entscheidet sich dafür. Wie das praktisch aussieht, das wissen wir schon gut. Und ich erinnere euch nur, was macht Ruth praktisch, um Naomi zu dienen? Na, in Kapitel 2 sehen wir ja, wie sie aufs Feld geht zum Arbeiten. Und sie liest die Reste auf. Damit zeigt sie, Leute, ich bin arm. Ich bin eine Bettlerin. Und sie ist abhängig davon, dass jemand sie gut behandelt. Sie setzt sich der Gefahr aus, beschämt zu werden, angefeindet zu werden oder sogar misshandelt zu werden. Ruth arbeitet körperlich, wochenlang in der Sonne. Wahrscheinlich lädiert sie auch ihren Rücken durch das ständige Bücken. Und all das macht sie, weil sie Naomi dienen will. Nun, wie ist das bei dir als Frau? Kennst du das auch, dass du dich abrackerst, damit es anderen gut geht? Arbeitest du dafür, dass andere einen Dienst davon haben? Nun, wenn du das kennst und auch wenn du das ohne große Bewunderung tust, also wenn du nicht große Bewunderung dafür bekommst, dann sei dir gewiss, dass das vor Gott ein Schmuck bedeutet. Das ist schön vor Gott. Aber du fragst dich vielleicht, eine Zeit lang kann ich das machen, aber wie halte ich sowas ein ganzes Leben lang aus? Wie kann ich ein ganzes Leben dafür leben, selbstlos zu dienen? Was motiviert dazu? Und das sehen wir im dritten Merkmal. Das dritte Merkmal einer tugendhaften Frau. Drittens, sie entschließt sich zur treuen Liebe. Sie entschließt sich zur treuen Liebe. Liebe kommt nicht aus der Mode. Ja, die Menschen lieben Liebe. Sie sagen nicht nur, ich liebe dich, sondern sagen auch, ich liebe Schokolade, ich liebe den Strand. Aber wer sagt eigentlich, was Liebe ist? Nicht die Menschen, sondern Gott. In 1. Johannes 4, Vers 8 steht, Gott ist Liebe. Also wir können nur Liebe verstehen, wenn wir Gott ansehen, der dreieine Gott. Da ist der Vater, der liebt den Sohn, liebt den Heiligen Geist und wird geliebt vom Sohn, vom Heiligen Geist. Und so ist Gott schon von Ewigkeit her, als es noch nichts außer Gott gab, der liebende Gott, der eine vollkommene Liebesbeziehung führt. Und so war es auch kein Mangel bei Gott, dass er geschaffen hat. Er hat nicht die Menschen geschaffen, damit er jemanden zum Lieben hat, sondern er hat den Menschen geschaffen, um seine Liebe auszudrücken gegenüber seinem Ebenbild. Und am Anfang ging das auch gut. Der Mensch war dankbar, der Mensch war gehorsam. Aber dann rebelliert er gegen seinen Schöpfer. Und der Mensch wird verflucht im Herzen. Und wir fragen uns, wie kann Gott den Menschen noch lieben? Wenn da nichts mehr ist, was liebenswert ist für Gott, wir können das nicht fassen. Oder kannst du fassen, dass Gott dich liebt? Ja, für uns Christen, die wir glauben, ist das häufig schwierig, so nachzudenken, weil wir ja doch immer wieder dazu geneigt sind, eben das als unseren Verdienst anzurechnen, dass wir bestimmte Sünden nicht tun, dass wir Gott doch generell gehorchen und wir denken, dass wir damit doch so einen Grund erarbeitet haben, dass Gott uns deshalb liebt. Aber es ist nicht so. Unsere Bemühungen können Gott nicht zufriedenstellen. Seine Liebe muss einen anderen Grund haben. Nicht in uns ist dieser Grund. Und das wird besonders deutlich an dem Umgang mit dem Volk Israel. Na, Israel ist versklavt in Ägypten. Gott erbarmt sich und befreit sie. Sie sind in der Wüste und wollen zurück und murren und Gott bewahrt sie. Sie haben nichts zu trinken und murren, Gott gibt ihnen zu trinken. Sie sind am Berg Sinai und bekommen die perfektesten Gebote, die man bekommen kann und sie brechen sie direkt vor Ort. Und Gott vergibt ihnen. Und so geht es weiter. Gott bringt sie an den Rand des Landes. Er lässt sie sogar die guten Früchte schmecken. Ja, die bringen die Früchte aus dem Land und können die anfassen, können die probieren. Und dann sagen sie, wir gehen nicht dahin. Gott liebt sein Volk weiter. Sie murren, beleidigen und verwerfen ihn und Gott liebt sie. Er liebt sie und er liebt sie. Warum? In 5. Mose Kapitel 7 lesen wir, warum. 5. Mose 7, Verse 7 bis 8. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte. Darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Hier steht, nicht weil ihr so seid, wie ihr seid, sondern weil ich, sagt der Herr, einen Eid, einen Schwur, einen Entschluss getroffen habe. Und diesen Entschluss konnte Gott nur treffen, weil er diese Liebe selbst ist. Diese Liebe muss nicht hervorgerufen werden durch Gefühle. Gott hat Gefühle für Israel, er hat sich ja erbarmt, aber Israel hat nicht diese Gefühle hervorgerufen in ihm. Jahwe liebt, weil er sich dazu entschlossen hat. Und dasselbe sehen wir an Ruth. Ja, sie ist eine Frau, die von Herzen liebt, das sehen wir. Sie liebt ihre Schwiegermutter Naemi, die Bittere, und sagt, ich bleibe bei dir. Warum? Dein Gott ist mein Gott. Das hat Gott in ihr geschaffen. Ja, ich will nicht sagen, dass Ruth irgendwie so eine besondere Frau war, die so ein bestimmtes Gen in sich hatte, das sie über alle erhebt. Nein, das ist Gottes Gnade, dass Gott sie da eingegriffen hat und in ihr diesen Glauben hervorgerufen hat, sich Gott hinzugeben. Das ist Gottes Werk. Und die Folge davon ist, dass sie liebt. Und dass sie Naemi liebt, weil Naemi ist für sie das Volk Gottes. Da gibt es niemand anderen. Nur Naemi gehört zu dem Volk Gottes und sie will zu diesem Gott gehören und deswegen liebt sie auch Naemi. Liebe ist nicht nur eine Entscheidung, sondern auch eine Tat. Wir sehen, wie Naemi ganz praktisch geliebt wird von Ruth, nämlich, das haben wir schon gesehen, Ruth geht aufs Feld und sie arbeitet Tag für Tag, damit auch Naemi versorgt ist. Und dann möchte Naemi das Beste für Ruth bezwecken und ihr einen Ehemann gewinnen. Und also erzählt Naemi der Ruth in Kapitel 3, Vers 1, von ihrem Plan, wie sie das machen will. Und Ruth macht sich bereit für eine wichtige Begegnung, indem sie sich wäscht und salbt und Kleider, lange Kleider anzieht, feierlich sich kleidet. Und dann geht sie zur Tenne, um nachts dem Boas einen Heiratsantrag zu machen auf wortlose Weise. Dann geschieht ein wortloser Heiratsantrag. Wie geht das? Nun, das Bild für die Ehe ist eben, dass diese Decke, die über beide Personen ausgebreitet wird. Und so legt sich auf den Plan von Naemi hin Ruth zu den Füßen von Boas und deckt die Decke auf, und sodass, wenn er sie zudeckt, damit ausdrückt, ja, ich will dich heiraten. Und damit drückt auch Ruth aus, dass sie sich ihrem Mann unterordnet. Nun, an der entscheidenden Stelle bleibt aber Ruth nicht ohne Worte, sondern als Boas dann fragt, wer bist du, in Vers 9, antwortet sie, Kapitel 3, Vers 9, ich bin Ruth, deine Magd. So breite deine Flügel über deine Magd, denn du bist ja Löser. Das ist ein wichtiges Wort. Das kommt aus dem Gesetz Mose. Und das kannte Ruth. Sie kannte das Wort Gottes. Und dieser Satz bringt die Geschichte ins Rollen. Nämlich, der Löser ist mehr als nur ein Ehemann, sondern einer, der in die Not der Familie eingreift. Und Naemi war in dieser Not, denn ja, sie war Witwe und war nach dem Gesetz Israels nicht die Erbin des Landes. Das würde an jemand anderen gehen, wenn da kein Nachkomme ist in ihrer Familie. Und so bittet Ruth den Boas, sei du unser Löser. Und Boas verspricht zu versuchen, der Löser zu werden, und er ruft gleich am Morgen den Mann, der noch näher verwandt ist, versammelt die Ältesten, und dann erreicht Boas, dass er der Löser wird, der auch Ruth heiratet, der das Land zurückkauft und Ruth gleichzeitig heiratet und so wird er der Löser für Naemi, Naemis Familie und so erreicht Ruth ihr Ziel. Sie will ja auch damit Naemi lieben und Gott schenkt einen Sohn und der erste Sohn ist der rechtmäßige Nachkomme von Naemis verstorbenem Ehemann, der Obed. Ein Junge, der die Oma Naemi froh macht und sie im Alter versorgen wird. Und jetzt denkt nochmal zurück an die Stelle, wo Ruth es wagt, Boas den Heiratsantrag zu machen. Kapitel 3, Vers 10. Also Ruth macht den Heiratsantrag auf wortlose Weise, dass sie sich zu seinen Füßen legt und die Decke aufgedeckt hat. Und indem er sie zudeckt, sagt er, ja, ich will dich heiraten. Aber in Vers 10 spricht er auch und sagt, gesegnet seist du von Jahwe, meine Tochter. Du hast jetzt noch edler gehandelt als zuvor, dass du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, weder den Armen noch den Reichen. Und hier ist die Schlachter 2000 nicht so ausdrücklich, um welches Wort es hier geht, nämlich hier steht wörtlich, du hast jetzt deine letzte Chesed besser erwiesen als die erste. Du hast deine letzte loyale Liebe besser bewiesen als die erste. Also hier geht es um loyale Liebe. Welche loyale Liebe, welche treue Liebe? Das ist Ruths treue Liebe zu Naemi. Boas erkennt, du machst das nicht nur wegen dir selbst, nicht nur weil du heiraten willst, sondern weil du dadurch der ganzen Familie einen Dienst erweisen willst. Er versteht Ruth, die liebt auf treue Weise und so konnte er sich sicher sein, wenn Ruth die Naemi schon so treu liebt, dann wird sie auch mich genauso treu lieben. Sie wird mich nicht lieben, weil ich so toll bin als Boas. Sie wird mich nicht lieben, weil gerade ein Hochgefühl da ist. Sie wird mich lieben, weil sie treu liebt, weil sie entschlossen liebt. Und Boas sieht sich geehrt, diese Frau zu heiraten. Das sehen wir in Kapitel 3, Vers 11. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du wünschst, das will ich für dich tun. Denn jedermann im Tor meines Volkes weiß, dass du eine tugendhafte Frau bist. Hier haben wir es. Hier haben wir denselben Ausdruck wie in Sprüche 31. Du bist die tugendhafte Frau. Ruth, als unverheiratete Witwe ohne Kinder, du bist die tugendhafte Frau. Und sie ist die Frau, die wir in Sprüche 31 wieder treffen. Und dort wird sie uns vorgestellt als eine Frau von sehr guten Eigenschaften. Sie ist verantwortungsvoll, sie ist kreativ, sie ist fleißig, sie ist handwerklich, freigebig, vorausschauend und klug. Aber ihr Lieben, Sprüche 31, was ist die Hauptabsicht? Die Hauptabsicht ist nicht zu zeigen, was diese Frau alles kann, was sie alles gut tut. Die Hauptabsicht in Sprüche 31 seht ihr am Anfang, in der Mitte und am Ende. Schaut mit mir am Anfang in Vers 10. Eine tugendhafte Frau, wer findet sie? Sie ist weit mehr wert als die kostbarsten Perlen. Auf sie verlässt sich das Herz ihres Mannes. Das ist ihr Wert. Ihr Mann kann sich auf sie verlassen. Und an Gewinn mangelt es ihm nicht. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Und jetzt in der Mitte schaut in Vers 23. Ihr sagt ja, das ist ja nicht die genaue Mitte von den Versen. Ja, es ist so angeordnet, dass sich immer Verse, Tätigkeiten entsprechen. Und wenn man da so die Mitte sucht, findet man Vers 23. Ihr Mann ist wohl bekannt in den Toren, wenn er unter den Ältesten des Landes sitzt. Und schließlich am Ende in Vers 28, Ihre Söhne wachsen heran und preisen sie glücklich. Ihr Mann rühmt sie ebenfalls. Das heißt, die Sprüche 31 Frau ist nicht so besonders, weil sie so viel schafft, so viel Gutes kann, so begabt ist, sondern weil sie das alles einsetzt für ihren Mann. Und das hat Boas verstanden. Diese Frau, sie liebt treu und sie wird mich so lieben und sie wird sich so einsetzen für ihren Mann. Ihr Ehemänner, seht ihr jetzt, wie sehr wir unsere Frauen wertschätzen sollen, wie wertvoll sie sind, dass wir jemanden haben, der uns nur Gutes tut und nichts Böses. Dass wir jemanden haben, auf den wir uns absolut verlassen können. Und ihr Jungs und Männer, die ihr euch eine Frau wünscht, jetzt wisst ihr, wonach ihr schauen müsst. Nach einer Frau, die Gott glaubt, zuallererst und nicht Aufsehen macht, Aufmerksamkeit auf sich zieht, sondern ihr erkennt sie an ihrem selbstlosen Dienst. Und dass sie in ihren Beziehungen treu liebt, auch wenn sie nicht verheiratet ist. Und liebe Ehefrauen, was euch wertvoll macht vor Gott, was euch schön macht vor allem, ist nicht, was ihr geschafft bekommt am Tag, sondern das, was ihr aus treuer Liebe zu eurem Mann tut. Diese treue Liebe, die ihr bei Gott seht und die euch anspornt, weil Gott so liebt. Kann auch eine ledige Frau eine tugendhafte Frau sein? In Sprüche 31 wird sie als Ehefrau beschrieben, aber wir haben gesehen, Ruth ist eine tugendhafte Frau, da ist sie unverheiratet und hat keine Kinder. Jede Frau, die sich Gott hingibt und für ihn selbstlos dient und liebt, die kann diesem Vorbild nacheifern. So sein, so eine allerbeste Frau. Liebe Mädchen, keins von euch hat den Namen Ruth hier, aber das ist auch nicht schlimm. Aber ich möchte euch mitgeben, dass ihr alle so werden wollt wie Ruth. Das wünsche ich euch. Dass ihr euch das zum Vorbild nehmt, wie Ruth war. Und das geht nur, wenn ihr zuallererst dem Herrn Jesus Christus glaubt. Denn er ist das Vorbild für Ruth. Er ist das Vorbild für Ruth. Und wenn ihr Ruth nacheifert, dann wird euch Gott auch gebrauchen. So wie er Ruth gebraucht hat. Am Ende von Ruth Kapitel 4 sehen wir den Stammbaum. Und da sehen wir als letzten Namen den Namen David. Ruth war die Uroma von David. Gott hat sie auf diese Weise gebraucht. Und das ist schön zu sehen. Ja? Auch wenn ihr nicht so bekannt werdet wie Ruth in der Bibel, das ist nicht schlimm. Aber das Wichtigste ist, wenn Jesus Christus in euch sichtbar wird. Und damit möchte ich auch enden. Selbst wenn du nicht so bekannt wirst wie Ruth in der Bibel, das Wertvollste ist, wenn Jesus Christus an dir sichtbar wird. Denkt mal an den Herrn Jesus, wie er Gott geglaubt hat und sich ihm hingegeben hat. Im Garten Gethsemane ist der Herr Jesus auf sich allein gestellt, die Jünger, die schlafen, keiner ermutigt ihn. Und dann betet er diese Worte: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Der Herr Jesus hat Gott geglaubt. Gott hat ihm aufgetragen, für Sünder zu sterben. Und der Herr Jesus hat sich als Mensch davor gefürchtet, unter Gottes Zorn zu kommen, aber er hat sich hingegeben, ganz. Er ist gerutscht. Er hat nichts zurückbehalten. Wir sehen, dass er gekommen ist, um selbstlos zu dienen. Matthäus 20, Vers 28 lesen wir, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Das ist sein Dienst auf selbstlose Weise. Und schließlich sehen wir seine treue Liebe. Er hat nicht gedient, weil er gezwungen wurde oder weil er dafür bestochen wurde. Nein, er hat es aus Liebe getan. In Johannes 13, Vers 1 lesen wir, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Das bedeutet bis ans Äußerste. Also seine Liebe, die ist noch viel größer als Ruths Liebe. Die geht bis zum Äußersten. Die ist auch größer als deine und meine Liebe. Sie geht bis zum Äußersten und gilt jedem, der an ihn glaubt. Und sie gilt auch dir, der du noch nicht glaubst, weil der Herr ist so langmütig, wie wir in Jesaja gesehen haben. Er ist so viel langmütiger, als ich sein kann. Er wartet und er ist geduldig und er ruft, komm zu mir, der du mühselig und beladen bist. Ich will dich erquicken. Johannes 15, Vers 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Amen. Lass uns beten. Unser Vater, wir danken dir für dein wunderbares Werk der Schöpfung, dass du neben dem Mann auch die Frau geschaffen hast. Danke für die Art und Weise, wie du sie geformt hast aus der Seite von Adam, wie du sie so perfekt abgestimmt hast auf den Mann und wie du eine Einheit geschaffen hast, die dich widerspiegelt und die auch die Erlösung so groß macht. Nämlich, jetzt sehen wir, ja, wie du, Herr Jesus, für deine Braut dich hingegeben hast aus Liebe. Das ist unser Vorbild, das wir aber nie in eigener Kraft erreichen können und auch ja, nicht nachmachen können, weil du hast uns erlöst von unseren Sünden. Das konntest nur du. Danke, dass du dein Leben gegeben hast. Und danke, dass du heute rufst. Auch durch dieses Thema der tugendhaften Frau rufst du dazu, zu dir zu kommen und deine Liebe anzunehmen und zu erwidern. Herr, wirke doch durch deinen Geist Errettung. Und bitte lass uns ermutigt nach Hause gehen und das umsetzen, dass wir nach einer tugendhaften Frau schauen und als Ehefrau loben und als Frau dem nacheifern. Aber nur, weil wir, Herr Jesus, dich vor Augen haben als unser Retter, Herr und Vorbild. Amen.